Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Tag, es ist 6 Uhr. Das ist heute Morgen zur Wochenmitte die Schlagzeilen. Isoliert, isolierter Al-Assad. Syrien nimmt nicht teil am arabischen Ministertreffen in Marokko. Sparen, etwas weniger sparen, IV. Ältere Bezüger sollen bei der aktuellen Revision der Invalidenversicherung geschont werden. Und Kür, nein, Pflicht. Die Schweiz schlägt Luxemburg mit 1:0. Ich bin Simon Loy und das ist Regula Siegfried mit den News.
Die syrische Regierung hat nach eigenen Angaben rund 1200 Gefangene freigelassen. Es handle sich um Personen, die an den Protesten gegen Präsident Assad teilgenommen hätten, teilt das syrische Fernsehen mit. Aktivisten sprechen von rund 40 freigelassenen Gefangenen. Die Angaben können nicht überprüft werden, weil in Syrien die Medien nicht frei berichten können. Die syrische Regierung kommt international weiter unter Druck. Heute wollen die Außenminister der Arabischen Liga definitiv über den vorübergehenden Ausschluss Syriens beschließen. Die Wall Street-Demonstranten dürfen ihr Zeltlager definitiv nicht wieder aufbauen. Das entschied ein Richter in New York. Er argumentierte, die freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit hießen nicht, dass man auf privatem Grund wochenlang campieren dürfe. Anwälte der Occupy-Aktivisten hatten mit den Grundrechten argumentiert, nachdem das Zeltlager geräumt worden war. In Berlin haben sich SPD und CDU auf eine gemeinsame Regierung geeinigt. Die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen, wie die SPD mitteilte. 4 Wochen hatten die Sozialdemokraten und die Christdemokraten gebraucht. Zum Schluss ging es um Knackpunkte wie das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger oder die Frage, ob Polizisten Namensschilder tragen müssen. Wie die Ressorts verteilt werden, soll am Vormittag bekannt gegeben werden. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wehrt sich gegen seine Auslieferung nach Schweden. Er hat beim obersten Gerichtshof in Großbritannien Berufung eingelegt. Das haben die britischen Justizbehörden bestätigt. Assange werden in Schweden Sexualdelikte vorgeworfen. Er stand die letzten Monate in Großbritannien unter Hausarrest. Der französische Autohersteller Peugeot Citroën streicht in Europa 6.000 Stellen, davon 4.000 in Frankreich. Gestrichen würden Stellen in der Produktion, aber auch in der Forschung und Entwicklung, teilte ein Firmensprecher mit. Peugeot Citroën hatte vor kurzem angekündigt, man wolle 800 Millionen Euro sparen. Der Stellenabbau ist nun Teil dieses Sparplans. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat das Testspiel gegen Luxemburg auswärts 1:0 gewonnen. 4 Teams haben sich zudem in Barrage-Rückspielen für die Fußball-Europameisterschaft 2012 qualifiziert. Kroatien, Tschechien, Irland und Portugal. Zum Eishockey. In der Schweizer Meisterschaft der Nationalliga A verliert der ZSC gegen Bern 2:3. Zug unterliegt Biel 3:4 nach Penaltyschießen und Genf verliert gegen Davos ebenfalls 3:4 nach Penaltyschießen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.096 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.487 Punkten minus 0,6%. Der Dollar wird zu 92,03 gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,82 beziehungsweise zu einem Dollar 34,57. Und das Wetter? Über dem Mittelland liegt Hochnebel, die Obergrenze sinkt gegen 800 Meter, teilweise löst sich der Hochnebel im Verlauf des Tages auf. In den anderen Regionen ist es sonnig, die Temperatur im Nebel um 3, sonst um 8 Grad.
Heute Morgen mit Fakten, Analysen und Gesprächen. Ja, er muss sich noch einsamer fühlen als sonst schon, der hagere, großgewachsene syrische Präsident Bashar al-Assad, der in den letzten Jahren vom Hoffnungsträger zum brutalen Gewaltherrscher wurde. Selbst seine engsten Verbündeten wenden sich von ihm ab. Am Ministertreffen in der marokkanischen Hauptstadt Rabat nehmen schon gar keine Vertreter Assads mehr teil. Am Treffen entscheidet die Arabische Liga heute darüber, Syrien aus ihren Reihen auszuschließen. Irin Meyer.
Ausgegrenzt und isoliert. Die Arabische Liga will Syrien nicht mehr an ihrem Tisch haben. Mehr noch, sie berät mit der Opposition, den Gegnern von Präsident Assad, Pläne für eine Machtübergabe in Damaskus. Außerdem will sie Beobachter nach Syrien entsenden. Und die Nachbarn fordern offen den Sturz des Präsidenten. Bashar, du hast die letzte Chance verpasst, rief gestern der türkische Premier Erdogan seinem ehemaligen Freund in Damaskus zu. Ich habe kein Vertrauen mehr in den syrischen Präsidenten, sagte Erdogan und drohte Assad, die Stromlieferungen aus der Türkei zu kappen. Syrien produziert zwar selber genug Strom, aber es ist das erste Mal, dass Erdogan dem Nachbarn mit Sanktionen droht. Und mit dem jordanischen König Abdallah forderte gestern in der britischen BBC zum ersten Mal ein arabischer Führer offen den Abgang von Bashar al-Assad. Wenn man mit Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vorgehe, ende dies nie gut, sagte der König in Amman, gegen den zu Hause in regelmäßigen Abständen demonstriert wird. Feindlich sind dem syrischen Präsidenten auch die Monarchen vom Golf gesinnt, die verhindern wollen, dass es zu dem von Assad geforderten arabischen Gipfeltreffen kommt. Der oppositionelle syrische Nationalrat seinerseits versucht in Moskau, die russische Regierung auf seine Seite zu ziehen. Russland und China stützen bislang das Regime in Damaskus. Doch dies wird immer schwieriger. Die Versprechen von Präsident Assad entlarven sich als leer und hohl. Anfang Monat hat er zugesagt, seine Truppen aus den Städten abzuziehen, die Gewalt gegen die Demonstranten einzustellen und ausländische Journalisten ins Land zu lassen. Nichts von alledem geschah. Im Gegenteil. In den letzten beiden Tagen habe es erneut sehr viele Tote gegeben, melden Menschenrechtsorganisationen. Vor allem in Daraa. In Homs, wo sich der bewaffnete Widerstand festgesetzt hat, dauern Gewalt und Kämpfe ebenfalls an. Laut unbestätigten Berichten schließen sich Deserteure der Armee zu Einheiten zusammen und bekämpfen die Soldaten. Teile der Opposition heißen die Bewaffnung des Widerstandes nicht gut. Ebenso bleibt der syrische Nationalrat, ein weitgehend aus Exilsyrern bestehendes Gremium, zu Hause umstritten. Viele Oppositionelle in Syrien selber sagen, der Rat unter dem Exilsyrer Burhan Khalyun repräsentiere die Demokratiebewegung nicht und die Islamisten seien übervertreten. Außerdem fürchten viele, dass die Exilopposition eine internationale Militärintervention in Syrien herbeizwingen wolle.
6:07. Jahrzehntelang hatte eine Militärjunta Burma regiert. Vor einem Jahr hielt die damalige Junta dann die ersten Wahlen seit 20 Jahren ab und entließ die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest. Zudem entließ die neue, auf dem Papier nun zivile Regierung, tausende Häftlinge aus dem Gefängnis, auch politische. Und derzeit wird darüber verhandelt, weitere politische Gefangene freizulassen. Ich fragte Ostasien-Korrespondent Urs Morf, wo der Reformprozess in Burma stehe, ein Jahr nach Suu Kyis Entlassung.
Es hat sehr viel größere Fortschritte gegeben, als allgemein erwartet worden war vor einem Jahr. Also Suu Kyi, die Oppositionsführerin, die ist ja nicht nur frei, sondern sie ist auch mehrmals von der Regierung empfangen worden, von verschiedenen Ministern, unter anderem auch vom neuen Präsidenten, also diesem General, der jetzt als Zivilist auftritt, höchstpersönlich. Das hat es früher nie gegeben. Dann hat es auch andere Sachen gegeben. Es wurde kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das Gewerkschaften zulässt und sogar Streiks in gewissen Situationen. Die Zensur wurde enorm gelockert. Also man hat heute in Burma übers Internet Zugang auf Sachen, die zum Beispiel die Chinesen nur träumen könnten davon. Dann wurden eben diese Gefangenen freigelassen. Und was noch dazu kommt, es wurde, um sich aus dieser chinesischen Umklammerung zu lösen, wurde ein riesiges Dammbauprojekt, das in Zusammenarbeit mit den Chinesen geplant war, das wurde gestoppt. Also es ist schon sehr viel passiert, aber wo das alles enden wird, das kann man jetzt noch nicht absehen.
Suu Kyi ist ja die Galionsfigur der burmesischen Opposition. Sie haben nun diese gewisse Zusammenarbeit zwischen der Regierung und ihr angetönt. Was ist denn Suu Kyis neue Rolle in dieser Zusammenarbeit?
Nun, sie wird tatsächlich regelmäßig von Ministern, eben auch vom Präsidenten zu Konsultationen empfangen. Ganz offensichtlich hat diese Regierung gesehen, dass man um diese vom Volk ja charismatisch verehrte Frau einfach nicht herumkommt. Oder ohne Zusammenarbeit mit Suu Kyi gibt es für Burma eigentlich keine Zukunft. Und Suu Kyi nimmt diese Rolle wahr. Sie bleibt bei ihren Kernforderungen, aber sie ist ganz offensichtlich auch kompromissbereiter geworden als früher.
Aktuell verlangt ja Suu Kyi, dass weitere politische Gefangene freigelassen werden. Wird das Regime auf diese Forderung eintreten?
Das Regime wird darauf eintreten, allerdings wird es nicht mehr zu großen Gruppenfreilassungen wahrscheinlich von politischen Gefangenen kommen. Anfang dieser Woche hat ein Gremium der Regierung beschlossen, dass von jetzt an die politischen Gefangenen, die noch einsetzen, über deren Freilassung von Fall zu Fall, also einzeln entschieden werden wird.
Urs Morf, im Dezember gibt es in Burma Nachwahlen. Und diese Nachwahlen könnten das parlamentarische Comeback der Oppositionsführerin bedeuten. Wie stehen die Chancen da?
Ja, die Chancen stehen eigentlich grundsätzlich sehr gut. Die jetzige Regierung, die hat eine Gesetzesreform durchgebracht, wo Hindernisse für Suu Kyi und für ihre Partei, die im Moment ja offiziell illegal ist, weil sie nicht registriert ist, gelockert wurden. Und da stehen wirklich die Chancen gut. Aber Suu Kyi hat Anfang dieser Woche gesagt, die Partei, die Nationale Liga für Demokratie, hätte noch nicht darüber entschieden. Sie werde das im Lauf dieser Woche tun. Und wenn sie mitmachen wird bei dieser Wahl, dann denke ich, dass möglicherweise Suu Kyi selbst einen Parlamentssitz erobern wird.
Sagt Urs Morf in Peking. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. So viele Revisionen der Invalidenversicherung gibt es bereits. Und derzeit arbeiten die Politiker im Bundeshaus am zweiten Teil der sechsten Revision. Zumindest technisch ist es auch, aber es geht um Menschen und um viel Geld. Gestern hat die Sozialkommission des Ständerats entschieden, wir wollen das hochverschuldete Sozialwerk jedes Jahr um 250 Millionen Franken entlasten, also weniger sparen als der Bundesrat. Die Ständeratskommission will vor allem heutige IV-Rentner schonen. Trotzdem sprechen Behindertenorganisationen von einem Affront. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Wenigstens für ältere IV-Rentner ist die Stoßrichtung der Ständerätlichen Sozialkommission eine positive Nachricht, denn die Kommission will die Sparschraube beim neuen Rentensystem weniger fest anziehen als der Bundesrat. Die älteren IV-Bezüger blieben von Rentenkürzungen weitgehend verschont. SVP-Ständerat und Kommissionspräsident Alex Kupprecht spricht von einer Besitzstandsgarantie.
Dort werden vor allem die 55-Jährigen und Ältere, die werden entsprechend ihre Besitzstandsgarantie natürlich haben. Das bedingt, dass die einzusparende Summe kleiner wird.
Rund 75 Millionen Franken weniger würden eingespart, wenn die älteren IV-Bezüger geschont würden, so wie es die Sozialkommission will. Das töne zwar gut, sei es aber nicht, heißt es da bei der Konferenz der Behindertenorganisation DOC. Da die Einsparungen insgesamt trotzdem noch ganze 250 Millionen Franken ausmachen, wird für Behindertenvertreterin Eva Eschimann diese IV-Revision 6b auch durch die Änderungsvorschläge der Sozialkommission nicht besser, sondern nur besser verkauft.
Soll so ein bisschen positiver daherkommen, aber wenn man das Ganze in den großen Zügen sieht, dann ist einfach die Situation die, dass die 6b insgesamt so nicht nötig wäre.
Denn die vorausgegangenen Revisionen hätten die IV-Bezüger schon genügend hart getroffen. Der frühere Leistungsabbau genüge denn auch, um die Invalidenversicherung wieder ins Lot zu bringen.
Der Schuldenabbau ist auch mittelfristig so zu erreichen,
sagt Eva Eschimann von der Konferenz der Behindertenorganisation DOC. Die Entschuldung der Invalidenversicherung könne ohne weitere Sparrunden bis 2033 geschafft sein. Was die Bürgerlichen so aber nicht überzeugt. Für sie braucht es eine neue IV-Revision. Nur so stehe die Invalidenversicherung rasch wieder auf eigenen Beinen, erklärt Kommissionspräsident Alex Kupprecht.
Also man rechnet ungefähr mit dem Jahr 2026, sollte es möglich sein, dass die Schulden getilgt sind. Sie kommen dann wieder zurück, dort wo sie hergekommen sind, nämlich in den Ausgleichsfonds der AV. Und wir wissen ja alle, etwa 2018 bis 2020 werden dort Maßnahmen zu treffen sein. Und wir werden froh sein, dass wir dann möglichst einen großen Teil dieser Schulden bereits bis dann wieder zurückbezahlt haben konnten.
In der kommenden Wintersession wird die Vorlage im Ständerat behandelt. Die Linken kündigen bereits Widerstand an. Die Behindertenorganisationen drohen mit dem Referendum.
14 nach 6. Pflicht erfüllt, mehr aber nicht. Das Fazit nach dem letzten Testspiel der Schweizer Fussball-Nazi auswärts gegen Luxemburg. Es ist der versöhnliche Abschluss eines Jahres mit vielen Aufs und Abs. Barbara Kolpi.
Angefangen hat das Jahr 2011 schlecht mit den beiden torlosen Unentschieden gegen Malta und Bulgarien und der ganzen Aufregung danach rund um die Rücktritte von Alex Frey und Marco Streller. Die Phase danach war geprägt vom Umbruch im Team und der Hoffnung, sich doch noch für die Euro 2012 zu qualifizieren. Dank des 2:2 Unentschiedens im Wembley gegen England und dem klaren 3:1 Sieg gegen Bulgarien mit den drei Toren von Xherdan Shaqiri, der das Aufstreben der jungen, talentierten Spieler verkörpert. Der Tiefpunkt des Jahres folgte dann aber mit der verpassten EM-Qualifikation nach der 0:2-Niederlage auswärts gegen Wales. Da nützt es auch nichts, dass sich die statistische Bilanz sehen lässt. 9 Spiele, 4 Siege, 4 Unentschieden und nur eine Niederlage im Jahr 2011. Trainer Ottmar Hitzfeld.
Leider haben wir die Euro-Qualifikation nicht geschafft und das ist Fakt. Und jetzt haben wir die Verjüngung ja eingeleitet und das ist, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelungen, dass auch wieder die Unterstützung der Fans da ist und auch in der breiten Öffentlichkeit die Unterstützung da ist. Und die junge Mannschaft hat Zukunft, aber wir brauchen auch Geduld. Das habe ich auch schon eingefordert, dass die junge Mannschaft auch Erfahrung sammeln muss.
Zeit hat Ottmar Hitzfeld bis im nächsten Herbst. Dann gilt es wieder ernst mit dem Start der Qualifikation für die WM 2014.
Soweit die frühen Informationen von heute Morgen. Redaktion Erich Wies, mein Name Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.